Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf es mal wieder eine Person, die ich noch nicht persönlich kannte, zumindest nur ganz kurz aber mal kennenlernen durfte, aber aus der Ferne schon lange Zeit verfolge und toll finde. Und zwar ist es Viola Tensiel, mehr eher besser bekannt als Vio. Und diese Person, die ist schon eine ganze Weile lang in der deutschen Medien- und Spielewelt unterwegs. Sie hat 2005 ihre Karriere begonnen bei Giga. Kennt man noch, damit meine ich nicht das moderne Giga Games, diese Spielewebseite, sondern damals der richtige Fernseh- und Websender, der viele Menschen hervorgespielt hat ins Arbeitsleben, die man heute an anderer Stelle, vor allem bei Rocket Beans und davor Game One, noch kennt. Etienne Gade, Simon Kretschmer, Daniel Budiman und so weiter und so fort. Und Vio hat dort damals auch gearbeitet. 2005 ging es los, ganz kurz erst hinter der Kamera als Redakteurin, dann aber sehr schnell vor der Kamera. Und da hat sie dann gemerkt, oi, das ist doch ganz schön cool, was man hier so machen kann. Und oi, die Menschen da draußen haben eine Meinung zu ihr und lassen ihr auch wissen und teilhaben an ihrer Meinung in Form von Forenbeiträgen, Zuschriften, sonstiger Art. Und dass bei diesem Feedback nicht immer nur nette Worte dabei waren, sondern manchmal auch harsche Kritik, sage ich mal. Das ist etwas, was traurigerweise man sich wohl schon denken kann. Das ist offenbar ein Gesetz der Welt da draußen. Und genau über dieses Gesetz haben wir mitunter gesprochen, wie es war, plötzlich vor einer so großen Kamera unter einem so hellstrahlenden Rampenlicht zu stehen und diesem Feedback-Kanal erst einmal ausgesetzt zu sein. Danach aber ging ihre Karriere natürlich noch weiter. Nachdem sie Giga 2008 verlassen hatte, folgte eine ganze Reihe von Projekten, Plate, Vorzocker, noch ein paar andere, wo sie vor allem als Redakteurin und Moderatorin wieder gearbeitet hat. Und dann gab es so einen allmählichen Switch in ihrer Karriere. Allmählich führte der Weg hinter die Kamera, zum Beispiel jetzt erst jüngst als Regiechefin hat sie den Deutschen Entwicklerpreis mitbegleitet. Sie war ein ganz wichtiges Kommunikationszahnrad im großen Getriebe des Deutschen Computerspielpreises und genau zu diesem Anlass durfte sie auch endlich mal persönlich, zumindest ganz kurz, kennenlernen. Ich war ja dieses Jahr dort in Berlin bei dieser Feierlichkeit beim DCP und war im Vorfeld mit ihr schon via Mail in Kontakt, ne, weil es gab ein paar Dinge noch zu bereden, organisatorischer Art vor Ort. Und dann aber habe ich tatsächlich das große Glück gehabt, sie persönlich dort auch kurz treffen und zum Plausch anhalten zu können. Und das war ganz toll. Und in dem Gespräch haben wir auch gesagt, so, nach diesem Kram hier, nach dem DCP, schreibe ich ihr eine Mail und sage, guck mal hier, hast du nie Lust, mal bei mir im Podcast, bei OrkiCool trifft, aufzutauchen und zu erzählen von deiner Arbeit, deinen Arbeitsstationen und dem Ganzen dazwischen, mit dem Versuch, von mir begleitet, ihr Fragen zu stellen, die sie noch nie gehört hat in all den Interviews, die sie in der Vergangenheit geben durfte. Ich habe mir große Mühe gegeben, dass das auch hingehauen hat und ich glaube, mir ist es gelungen. Liebe Leute, ihr werdet euch fragen, was ist das denn für eine Melodie, kann ich euch sagen. Ist ein kleiner Werbehinweis von mir an dieser Stelle, der tolle journalistische Arbeit, die es da draußen noch so gibt, unterstützen soll. Und hierum geht's. Die ein oder andere Person wird sich von euch noch an Dennis Kogel erinnern. Der ist freier Journalist und ein guter Freund von mir, der schon seit vielen Jahren, lange bevor ich selbst in die Branche reinkam, vor allem über Indie-Spielkultur spricht und schreibt. Er war auch hier schon mal ein paar Mal zu Gast im Podcast bei OrkiCool trifft. Er macht aber auch noch ganz andere Dinge und um die geht's hier heute in diesem kleinen Hinweis. Er ist jetzt schon seit einiger Zeit nämlich Teil des Duos von Browser History. Eine ganz wundervolle Produktion, wie ich finde, irgendwo zwischen Netzjournalismus und Unterhaltung, die er gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin Magdalena Puls im Auftrag für Podimo produziert. Und die haben mich nun zum Ende ihrer aktuellen Staffel gefragt, ob ich hier nicht mal auf deren Arbeit hinweisen kann. Und Leute, ich sag mal, wie es ist, das mache ich sehr gerne sogar. Die Sendung, für alle, die es nicht kennen, Browser History schnappt sich pro Folge ein Netzweltphänomen, so würde ich es mal beschreiben, und geht ihren Ursprüngen auf den Grund. Und zwei Folgen möchte ich hier ganz besonders in den Vordergrund stellen und loben, nämlich eine über die Ursprünge der Gamergate-Bewegung und ihre Radikalisierung im Netz. Die ist schon ein paar Wochen zurück, aber nach wie vor so gut anzuhören und so interessant für alle, die von diesen Ereignissen damals völlig erschlagen und überfordert waren. Und außerdem eine Empfehlung zur Folge über das Phänomen Phänomen des Slendermans, ne, dieser Horrorfigur, der sich ja vor vielen Jahren auch ein virales Horror-Indie-Spiel gewidmet hat. So, Browser History erscheint jede Woche, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und ist eine persönliche Hörempfehlung von mir für euch. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einen mini kurzen kleinen Blick hinter die Kulissen erlauben. Ich war vor diesem Gespräch mit Vio tatsächlich ein bisschen nervöser als sonst. Und das liegt an zwei Dingen. Erstens weiß ich, es ist einer der bekannteren Gäste hier in der Reihe Orky Kult trifft. Und das wiederum hat zur Folge, dass ich schon davon ausgehen konnte und durfte, dass vielleicht sogar ein paar mehr Menschen als sonst diese Folge hören werden. Und dann denke ich mir, oh Gott, hoffentlich stelle ich auch tolle Fragen, dass auch die Leute, die neu zu diesem Podcast dazukommen, sich denken, Mensch, toll, da bleibe ich doch mal. Das war das eine, da war ich ein bisschen nervös. Und dann haben wir im kurzen Vorgespräch, also Vorgespräch ist immer schon zu viel gesagt, wir funken uns kurz zusammen, ne? Wir treffen uns in der Aufnahmelobby und kurz bevor ich den roten Knopf drücke, das passiert normalerweise recht schnell, fanden wir noch gemeinsam heraus, dass sie mit einem Internet arbeitet, sage ich mal, das nicht optimal ist. Sie hat eine Behelfslösung über so einen Router-Stick angewandt und dann dachte ich mir, ah du liebe Zeit, wenn hier während der Aufnahme was abbricht, das hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit, dann wird's ein großer Flickenteppich, was Audiospur angeht. Ich weiß nicht, die Hardcore-Hörerinnen und Hörer werden es sich noch in Erinnerung rufen können. Vor langer Zeit hatte ich Maurice Elaine hier aus Hamburg, aus dem Entwicklerstudio Tiny Roar zu Gast. Und irgendwo in der Mitte der Folge brach eine Internetverbindung ab und riss die andere mit in den Schlund. Und das hatte zur Folge, dass ab der Hälfte des Gesprächs noch seine Tonspur irgendwie zu hören war, aber meine Fragen nicht mehr. Das war einfach nicht mehr gespeichert. Und dann musste ich das Gespräch nachvertonen und habe dann versucht, mir in Erinnerung zu rufen, was ich gefragt hatte und habe das aber auch in der Folge kenntlich gemacht und das wie so ein Audiokommentar gestaltet. Und Leute, so toll das auch war, da haben mich ein paar Leute im Nachhinein drauf angesprochen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, das zu hören. So viel scheiße Arbeit war das auch und das wollte ich dieses Mal nicht. Aber es hat hingehauen. Das Internet blieb vorhanden, es war ganz schön. Am Ende konnten wir sogar noch einen kleinen Star Wars Diskurs anschließen, der ist auch noch auf Band. Naja, hört ihr alles? Ich würde sagen, wir gehen rein und legen los. Hier ist mein Gespräch mit Vio. Apropos Quatsch, ganz kurz noch, ich habe, wie ich es eben ja schon erzählt hatte, eben in der Mittagspause mich in die Welt hinausgewagt und es ist sehr warm, deswegen, ich muss noch ganz kurz diese Mischmasch-Cola, die in meiner Hand sich befindet, zu mir führen und dann komme ich mit der Frage um die Ecke, okay. Die stand nicht auf dem Papier, die ist mir in den Kopf geschossen, als ich dir eben zugehört habe, bevor wir auf den roten Knopf gedrückt haben. Okay, Spannung steigt ins Unermessliche, Moment. Okay, das war ein kleiner Schluck, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so still ist. Achtung! Was hat's damit auf sich, wenn du davon erzählen möchtest, mit der Kung-Fu-Sache? Wir haben gerade eben ganz kurz drüber gesprochen, dass du, ich sag mal, eine Waffe bist. Ich finde das völlig aufregend. Ich habe eine einzige Erfahrung in der Welt des Kampfsports, aber erstmal möchte ich von dir hören, wie kam das? Wo sind wir in deinem Leben, als du gesagt hast, ich möchte Kung-Fu-Meisterin werden?
Meisterin, um Gottes Willen, nein. Also ich habe als Kind schon Taekwondo gemacht und das liegt bei uns in der Familie. Also es gibt sehr, sehr viele bei uns in der Familie auch mit vielen Schwarzgurten und mein Sohn macht's jetzt auch. Und also wir sind kampfsportaffin grundsätzlich. Und dann war aber erstmal eine Pause so nach der Kindheit, Pubertät und so weiter. Und irgendwann so mit Anfang 20, weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, habe ich das mit meinem Mann zusammen in einem Dojo in der Nähe mal angefangen und bin dabei 7 Jahre geblieben. Also wir haben angefangen mit Shaolin Kung Fu und dann hat der Meister selber aber den Stil gewechselt zum Wudang Kung Fu, also zu dem weichen Stil, wo auch Tai Chi dazu gehört. Da habe ich alles gemacht, also verschiedene Stile, verschiedene Richtungen, Schwert dabei, Stock dabei und habe dann echt hardcore teilweise 4-5 Mal die Woche trainiert. Das kann man machen, wenn man jung ist und noch kein Kind hat und die Zeit hat.
Ich habe hier gerade mit fliegender Hand aufgeöffnet in meinem Browser eine Übersicht über die Gürtel des Kung-Fus. Welche der Farben hast du erreicht?
Kannst du wieder zumachen, weil es beim Wudang-Kung-Fu keine Gürtel gibt. Da gibt's nur Schüler und Meister.
Ach du liebe Zeit. Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, bist du zur Meisterin geworden?
Nein, ich war Meisterschülerin und dann habe ich aber Auch umzugsbedingt, weil wir sind dann nach Düsseldorf gezogen und wir haben halt, ich habe damals auch bei Giga gearbeitet und auch später auch noch in vielen Köln. Und dann, weißt du, so nach Arbeitsschluss von Köln ins Ruhrgebiet fahren und dann wieder die halbe Strecke zurück nach Düsseldorf, das hat einfach vorne und hinten nicht mehr gepasst. Und dann war mir das Tai Chi auch irgendwann zu weich, weil ich dann doch wieder lieber eher was machen wollte, was mich auspowert. Ich habe bis heute, das ist echt scheiße, ich habe bis heute kein Dojo bei mir in der Nähe hier in Düsseldorf gefunden. Ich habe mal so ein, zwei ausprobiert, aber das hängt halt viel von der Schule und von dem Meister ab. Und auch natürlich die Zeiten müssen auch passen. Und ja, irgendwie so, ich bin auf der Suche.
Ja, okay, aber das ist ja interessant. Also du suchst weiterhin und du hast das Kapitel quasi für dich noch nicht beendet. Das geht weiter.
Also sagen wir mal so, es ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause trainiere, aber Kung Fu macht unheimlich viel mit deiner mentalen Einstellung und du lernst unheimlich viel. Ich habe mich auch wahnsinnig viel so mit dem Daoismus und dem Buddhismus und den Lehren daraus beschäftigt zu der Zeit. Und das hat schon, ich sag mal, eine Veränderung ins Positive, was so die komplette Gefühlswelt und das kommt die komplette Wahrnehmung eigentlich angeht, auch das Körpergefühl. Also wann immer, ich mache jetzt sehr viel Sport im Fitnessstudio, ich bin 3-4 Mal die Woche im Fitnessstudio, ich schwimme. Und das, was man im Kung Fu über seinen eigenen Körper gelernt hat, das trägst du dein ganzes Leben lang in dir.
Ja, wir sprechen ja quasi von Profi zu Profi. Ich war im Judo. Mhm. Jetzt fühle ich mich schon direkt schlecht mit diesem Aufbau, weil es stellte sich heraus, es war nicht mein Sport. Ich habe beim Judo festgestellt, mir gefällt nicht diese grundlegende Philosophie, dass wir lassen mal alles, vor allem den Gegner, auf uns zukommen und nutzen dann dessen Eigenmomentum, um ihn auf die Matte zu knallen oder sie. Und das war mir mal ein bisschen, in Anführungszeichen, zu passiv. Und nach 2 Wochen, deswegen direkt schlechtes Gefühl, wenn ich Meister sage. Nach 2 Wochen habe ich gesagt, Arrivederci, da war ich 13 Jahre alt und habe damit nie mehr als den weißen Gürtel erreicht. Okay. Und das ist der Gürtel, den man quasi wirklich umgegürtet bekommt, wenn man zum ersten Mal dann den Flur betritt. Und das war nichts. Aber was ich mitgenommen habe, Judo-Rolle. Bis heute rolle ich mich auf wirklich spektakuläre Art und Weise ab. Letztens musste ich eine Anmoderation aufnehmen für so eine Kooperation zusammen mit einem kleinen Entwicklerstudiochen hier aus Hamburg für den Trader. Und da habe ich eine Anmoderation aufgenommen und wusste während der Anmoderation nicht, wie beende ich eigentlich diese Anmoderation, weil so häufig stehe ich nun auch nicht vor der Kamera und habe dann ohne Witz auf der Straße eine Judo-Rolle gemacht. Einfach aus dem Moment heraus und habe denen dann gesagt, Leute, das war ja jetzt Quatsch. Ich nehme euch gerne noch mal eine Alternative auf. Da haben die gesagt, nee, lassen wir drin. Und jetzt wurde das abgespielt bei diesem Triple-I-Spielfestival auf YouTube. Die Welt hat's gesehen. Millionen von Leuten, so bilde ich es mir ein, haben dabei mir zugesehen, wie mein Ü30-Körper die Rolle auf der Straße macht. Ohne Witz, ich muss das einmal kurz erzählen. Führt nirgendwo hin, aber mein Gott.
Ich kann es mir bildlich vorstellen.
Das war das, ja. Aber eine Frage noch zu dem Kapitel, bevor wir zu was ganz anderem kommen. Hast du auch bei Turnieren und sowas mitgekämpft?
Nein, das war wirklich nur die Arbeit mit in dem Dojo selber.
Faszinierend.
Allerdings, also mein Sohn ist jetzt beim Taekwondo, der ist jetzt Gelb-Grün-Gurt. Ja. Der ist unheimlich gut, der ist erst 1,5 Jahre dabei, aber schießt da halt rein. Und der hat jetzt vor kurzem sein erstes Turnier bestritten. Da geht's dann einmal um das Formzeigen, also Tool in dem Fall, so eine Art Choreografie, je nach Ranghöhe, und Kampf. Und da war ich erst so, oh nein, mein kleines hübsches Kind, soll da vermöbelt werden, ja, seid ihr denn irre? Weil die kämpfen schon im Training, aber das ist ja was anderes. Ne? Da sind die auch instruiert, dass sie da halt nicht volle Kraft reinlegen und ihre Mitsportler da nicht verletzen. Aber das ist ja was anderes auf dem Turnier, da will der andere ja gewinnen. Ne? Und das war schon aufregend, da irgendwie zuzugucken. Jetzt in ein paar Wochen ist das nächste Turnier und da hauen die Kids und die Erwachsenen natürlich auch sich richtig auf die Mappe. Also wenn du... Wenn dir das Judo zu passiv ist, dann probier's doch mal mit Taekwondo oder Karate, das ist ja ähnlich. Da gehört dann Sparring zum Training, ne?
Ich habe Boxen ins Auge mal gefasst, aber ich habe auch gleichzeitig Sorge um meine Gehirnleistung. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich habe da allergrößten Respekt vor, deswegen fand ich es so spannend, da mal kurz drauf einzugehen. Und tatsächlich wird es mir hier möglich jetzt sein, über eine Brücke zu laufen zu dem, was ich dich eigentlich fragen wollte, weil du hattest schon gesagt, Kung-Fu und Kampfsport und all das hilft nicht nur körperlich, sondern auch mental mit sich selbst irgendwie auf eine Weise ganz neu in Kontakt zu kommen. Und jetzt wirst du dich fragen, was meint er? Warum, was hat das mit dem anderen Teil des Gesprächs zu tun? Folgendes. Ich habe überlegt, wie beginne ich hier eigentlich unsere Unterhaltung, bevor ich das, wie gesagt, von diesem Kung-Fu-Kram-Ding erfahren habe. Und dann fiel mir ein, die kurze Begegnung zwischen uns während des Deutschen Computerspielpreises. Und jetzt muss ich kurz ausholen. Als ich in die Medienbranche reingekommen bin, vor langer, langer Zeit, also so lange ist es ehrlich gesagt auch noch nicht her, aber vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder was, hat man mir gesagt, in der Redaktion, in der ich zuallererst angefangen habe zu arbeiten, pass bloß auf, lieber ehemaliger, frisch von der Uni abgegangener Student, in der Medienbranche wirst du früher oder später so richtig zynisch. Du wirst so richtig so verdorben von dieser Branche. Das war was, was ich so, genau, das habe ich so oft gehört. Also es haben so viele gesagt und ich dachte mir, warum? Also was ist denn los mit euch? Warum sagt ihr das so? Und jetzt fast forward 10 Jahre später auf dem DCP, immer noch hatte ich manchmal diesen Satz so im Hinterkopf und fragte mich, okay, ist das hier einfach mit allen passiert im Raum, dass die früher oder später zynisch wurden? Und da habe ich dich kennengelernt und erlebte genau das Gegenteil. Also eine unglaubliche Warmherzigkeit schoss mir da entgegen, als wir unsere Handys aneinander gehalten haben. Wirklich, ich fand das, dieses kurze Gespräch mit dir so angenehm.
Als wir unsere Handys aneinander gehalten haben, das klingt schon echt romantisch. Weißt du?
Voll, natürlich. Und da fragte ich mich so im Nachgang und deswegen will ich damit mal beginnen. War es für dich schwer, diese, ich sag mal, Warmherzigkeit als Eigenschaft dir zu erhalten, die in dieser all der langen Zeit, in der du in dieser Branche bist, oder musst du genauso über diesen Satz den Kopf schütteln wie ich auch?
Ich schüttel den Kopf zum Teil, weil ich einschränkend sage, es gilt wirklich nicht, auf gar keinen Fall für die Games-Branche. Die Games-Branche ist die herzlichste Branche, die mir je begegnet ist. Es gilt durchaus fürs Fernsehen. Es gilt fürs Radio. Punkt. Ja, ich weiß nicht, also das so als die großen alten Sachen. Ich habe bei der Zeitung tatsächlich meine journalistische Karriere angefangen. Das war okay, so. Aber Fernsehen habe ich immer wieder Gelegenheit gehabt, mit zu tun zu haben oder eben mit Fernsehleuten. Und es ist wirklich so, dass du hast eine sehr hohe Arschlochquote, muss man so sagen, irgendwie. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann zu Beginn meiner Selbstständigkeit ziemlich schnell ich musste mich ja quasi entscheiden, gehe ich jetzt eher so Standbein Fernsehen als Moderatorin oder bleibe ich in der Gamesbranche, und die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen.
Ja, da werden wir tatsächlich nochmal drauf kommen, sogar auf die Fernsehwelt. Wir können gerne stattdessen vorher bei der Mitarbeit bei der Zeitung anfangen. Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch herausgefunden für mich, weil das wusste ich vorher ehrlich gesagt noch gar nicht, dass du, wenn ich es mir richtig notiert habe, 1999 quasi direkt nach Abschluss der Schule und dem Abitur reingesprungen bist in die Welt des Lokaljournalismus, und zwar bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung WAZ. Da warst du auch richtig lange, 6 Jahre lang, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Und ich fragte mich da in der Vorbereitung, okay, wie gezielt war dieser Sprung eigentlich? War das so ein, also das machen ja auch viele Leute, so eine Art wortwörtliche Übersprungshandlung, dass sie sagen, okay, Schule vorbei, bevor ich jetzt ins große Loch falle, was will ich eigentlich tun, mache ich halt irgendwas? Oder war das gezielt, weil du dir damals schon gedacht hast, okay, Journalismus, das soll's werden?
Das irgendwie. Ist ja. Also ich wusste schon so in der Oberstufe, ich möchte Journalistin werden. Und ich bin ja auch schon alt, das war ja die Generation, gerade so, Handy ist ganz neu und Internet noch echt nicht. Und dann war für mich klar, ja, Tageszeitung, das ist Journalismus. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, da direkt quasi nach dem Abi über ein Praktikum halt in eine freie Mitarbeit zu kommen, in der Lokalredaktion Essen. Und habe das dann während meines gesamten Studiums nebenbei weitergemacht. Ich habe da sehr... Also ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich da unterstützt haben, weil während des Studiums muss man sich eigentlich ja natürlich ein bisschen seine Brote auch dazu verdienen. Und die WAZ hat damals ein sagenhaftes Zeilenhonorar von 20 Pfennig bezahlt. Also du weißt, wie breit so eine wie breit so eine Zeitungsspalte ist, ja, so ein paar Zentimeter breit ist die. Ja. Und pro Zeile habe ich 20 Pfennig bekommen. Kannst du ungefähr ausrechnen, egal wie viel du schreibst als freie Mitarbeiterin, das reicht nicht zum Leben. Deswegen, weil ich aber eben das nicht so als Nebenjob, um Kohle zu verdienen. Ich hätte ja auch irgendwie kellnern können oder so, sondern wirklich zielgerichtet als Vorbereitung auf den Job gemacht habe. Meine Eltern gesagt, gut, dann unterstützen wir dich weiterhin. Und es hieß auch zu der Zeit immer, wenn du lang genug bei der WAZ als Freie bist, dann kriegst du da auch ein Volontariat, sobald du mit dem Studium fertig bist. Und in dem Jahr, wo ich fertig war mit dem Studium, kam ein neuer Chefredakteur, der gesagt hat, nee, wir machen das jetzt mal alles ganz anders. Wir nehmen fürs nächste Volo ja nur noch Externe. Und damit hatten sich dann, wie du gesagt hast, 6 Jahre da Fuß in der Tür halten, komplett erledigt.
Ach du liebe Zeit, ist das frustrierend. Das ist ja Wahnsinn frustrierend.
Ja, und dann habe ich gedacht, also scheiße, da muss ich ja irgendwo anders ein Volontariat herkriegen. Und dann hat mein Mann zufällig gesehen, dass die bei GIGA eins ausgeschrieben haben.
Ja.
Und das war so ein Sender, den haben wir mal so laufen lassen abends, ne? Wenn du so durchschaltest und dann bleibst du irgendwie hängen. Und deswegen, ich war jetzt nicht so richtiger GIGA-Fan, Aber das lief ab und zu mal und dann dachte ich so, das ist eigentlich ganz cool so. Und ich habe halt nebenbei schon immer auch gespielt und dann hat das gepasst.
Um nochmal ganz kurz mit einer Frage zur Zeit bei der WAZ zurückzukehren. Ich habe das in den letzten 5 Jahren, seit es diese Reihe hier gibt, jeden Sonntag mit Leuten zu sprechen, ganz selten bisher gehört, dass Leute direkt schon in ihrer Schulzeit eine konkrete Vorstellung davon hatten, was sie eigentlich nach der Schule machen wollen. Viele haben halt einfach mal studiert oder haben irgendeine Ausbildung gemacht und haben dann so nach und nach zu dem gefunden, was sie eigentlich machen wollen. Bei dir war das ja anders. Weißt du noch, warum das so ein klar formulierter Wunsch schon zu dieser Zeit bei dir war, also in den Journalismus zu gehen?
Ich habe gern mit Sprachen zu tun. Ich habe auch Deutsch, also Germanistik und Englisch, Anglistik studiert. Und ich war schon in der Schule, mit Mathe, das kann ich einfach nicht. Ne? Alles, was Zahlen und Naturwissenschaften sind, ich habe mich da so durchgequält. Aber Sprache ist mein Ding. Hand geben. Ja. Und dann habe ich mich natürlich im Zuge der Berufsorientierung auch mit Lehrern beraten und so weiter, was man mit Sprache so machen kann. Und dann hatte ich erst zum Beispiel Dolmetschen im Kopf, aber da meinte dann eine mir sehr verbundene Lehrerin, nee, Vio, dafür bist du zu kreativ. Dolmetschen ist nur das Wiedergeben, was andere machen. Du musst selber was schaffen. Und dann fand ich Journalismus eigentlich ganz cool, weil ich bin so ein Mensch, ich bin sehr, ich will nicht sagen sprunghaft, aber mein Vater hat mal gesagt, er hat sich, als ich noch Kind war, überlegt, boah, was soll aus der mal werden? Die bleibt nie lange an irgendwas dran. Dann wird ihr das zu langweilig und dann will sie das nächste machen. Also ich brauche die Abwechslung und das hat sich bis heute gehalten. Ich mache ja zig Projekte pro Jahr gleichzeitig teilweise. Ja. Und Journalismus ist halt, du hast ja immer mit was Neuem zu tun. Selbst wenn das Handwerk dann ähnlich, also du musst dich immer auf neue Themen einstellen. Du musst immer auf der Suche sein. Du kannst immer dir Geschichten suchen, dir Geschichten anhören, ganz neue Topics erschließen. Und das fand ich spannend. So, sogar im Lokaljournalismus, wenn es um Kaninchenzüchterverein und Karnevalssitzungen geht.
Das ist so faszinierend. Wir, Lea Irion, auch aus dem Team von Orki Cool, die ist mittlerweile auch Redaktionsleiterin in Süddeutschland bei einer Lokalredaktion und die lebt und arbeitet das komplett. Und was ich da an Geschichten schon von ihr gehört habe, einmal hat sie erzählt, dass sie berichten musste im Grunde über ein Nachbarschaftsfest da irgendwo bei ihr, so im Dörfchen in Schwaben. Und dann hat da jemand angerufen, kurz darauf, nachdem der Artikel erschienen ist in der Zeitung, und eine korrigierende Nachfrage gestellt. Das war eine ältere Frau, weil eine Beschreibung des Blumenbeets nicht korrekt war. Und sowas erlebt sie dann auch. Und da muss ich direkt nochmal zu dir rüberschwenken. Hast du auch sowas erlebt? Und vor allem, blieb aus dieser Zeit bis heute irgendein besonderer Artikel von dir im Kopf, wo du sagst, so, guck mal, ja, wenn ich einen rauszehren müsste aus der Zeit damals, das ist er.
Boah, das ich habe eine Mappe tatsächlich. Ich habe die Artikel ja gesammelt zum Teil. Oder sagen wir mal so, cool. Oma und Mama haben voller Stolz gesammelt.
Ja.
Aber also, was ich wirklich sagen muss, das ist ein Job, den ich heute niemals mehr machen würde, würde mich gar nicht interessieren. Aber ich habe in der Zeit wirklich das Handwerk des Journalismus gelernt. Man muss sich vorstellen, ich habe da angefangen, da gab es in der kompletten Redaktion kein Internet. Das heißt, wenn du recherchieren wolltest, dann musstest du den Telefonhörer in die Hand nehmen und Leute anrufen und sagen, hören Sie mal, was sind denn die Verkaufsschlager am Weihnachtsgeschäft bei den Spielbahnen? So. Und das erforderte natürlich auch einen gewissen Mut. Also ich bin ein Mensch, auch wenn du mich jetzt ganz anders kennengelernt hast, ich gehe eigentlich nicht gern so auf fremde Menschen zu, weißt du, so diese klassische Straßenumfrage, das ist mir ganz unangenehm.
Bis heute?
Ja, ich quatsche nicht gern fremde Leute an. Ich habe immer Angst, dass ich denen auf den Sack gehe. Wenn das jetzt jemand ist, ne, wie du, wo ich sage, okay, das ist potenziell sozusagen ein Kontakt und das ist irgendwo, da hat man miteinander zu tun. Aber so wildfremde Leute anquatschen ist nicht so mein Ding. Naja, jedenfalls, ich hatte dann einen ganz tollen Mentor. Das war der Wirtschaftsredakteur, der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Und der hat mir unheimlich viel beigebracht. So. Und er hat so Sprüche wie, das war auch ein Kettenraucher, also ein guter Journalist macht nie mehr Notizen, als auf seine Zigarettenschachtel passen. So, und den Rest musste er im Kopf haben.
Okay, sehr gut.
Oder so Sprüche wie, ein Journalist kann nichts richtig, aber von allem ein bisschen. Ne? Also du hast von allem so ein bisschen ein oberflächliches Wissen. Der hat mir sehr viel beigebracht, das mir heute noch hilft, so, ne?
Mhm, mhm. vor dem Hintergrund ist es, finde ich, jetzt noch spektakulärer, dass du ja quasi als nächstes nach dieser Zeit bei der Redaktion tatsächlich ja bei Giga Games gelandet bist und dort ja, ob jetzt direkt oder dann auch indirekt, mit Kameras zu tun hattest. Mhm. Und aus meiner eigenen Erfahrung, Gott, habe ich fast am Deckel hier verschluckt, aus meiner eigenen Erfahrung, ist das nochmal ein Riesensprung von ich schreibe und telefoniere mit Leuten zu, okay, da ist früher oder später auch mal eine Kamera, die mich einfängt. Weißt du noch, ob das für dich eine Hürde war, irgendwie damit zu arbeiten, oder hat sich das schnell gefunden?
Die haben mich da ja einfach reingeschubst. Ich wollte das gar nicht.
Ja, sehr gut.
Also ich habe mich da halt, wie gesagt, für das Volontariat beworben in der Redaktion.
Ja.
Aber weil wir haben ja auch Artikel online und so weiter gemacht und die Sendung vorbereitet. Und dann war ich da zum Vorstellungsgespräch und dann meinten die so, ja, kannst du dir auch vorstellen, so vor der Kamera? Und ich so, nee, auf gar keinen Fall, nö, war nie der Plan. Und dann kam ein paar Tage später ein Anruf, so, ja, wir haben morgen ein Casting und wolltest nicht mal kommen, musst einfach nur ein Spiel deiner Wahl mitbringen und da ein paar Minuten was drüber erzählen und das zeigen. Da habe ich halt gedacht, naja, bevor die mir jetzt absagen, mache ich den Shit halt mit, so völlig unbedarft. Ja. Und ja, dann bin ich da hin und dann haben die mich da mit Simon Kretschmer ins Giga Game Studio gesetzt und ich hatte halt zu der Zeit gerade Kingdom Hearts gespielt, also das allererste, das hatte ich gerade in der Mangel und dann habe ich das einfach mit meinem aktuellen Safe Game mitgenommen. Und dann haben die mich da hart getestet irgendwie. Also die haben dann mittendrin plötzlich alle Monitore, alles auf schwarz gestellt, so dass ich das Spiel und so nicht mehr sehen konnte. Hatten halt so nach dem Motto, mal gucken, was sie macht.
Ach,
und dann habe ich halt irgendwie, ja, oh, die Technik hat gerade ein Problem. Ja, Simon, dann erzähle ich dir halt so ein bisschen was über das Game, keine Ahnung, so reagiert. Und ich glaube, dass ich da halt so völlig unmotiviert sozusagen rangegangen bin, hat das halt einen gewissen Vorteil gehabt, weil da waren wohl bei dem Casting etliche andere MitbewerberInnen, die das wohl sehr ernst genommen haben, sehr verkrampft waren. Eine ist dann bei dieser Schwarzbildnummer wohl entrüstet aufgesprungen und sagt, das ist eine Unverschämtheit, ich gehe jetzt. Und ich glaube, das war mein großer Vorteil. Und dann, ja, dann sagten die, du hast den Job, du bist jetzt Netzreporterin zusammen mit Carsten bei Giga Green, also dem Games-Bereich im Nachmittagsprogramm. Und ja, das Volo machst du halt quasi als Online- und Fernsehredakteurin. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich auch relativ schnell bei Giga Games in den Hauptcast gerutscht.
Ja.
Als erste Frau, als vollwertige Netzreporterin.
Ja.
Also es gab vorher noch Alex Polzin und die Zwillinge, die durften aber nur so Zwischenmoderationen machen oder so Flash Games vorstellen. Also die waren nicht wirklich Giga Games Hauptcast. Und da war ich halt die erste Frau.
Wie hast du diese Zeit eben genau in dieser Rolle erlebt? Das ist eine Frage, ich muss mich ein bisschen selbst überwinden, die zu stellen. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Ich will es eigentlich immer vermeiden, wenn ich Frauen hier zu Gast habe, diese Frage zu stellen, okay, und wie ist es für dich als Frau in dieser Branche oder damals gewesen? Aus vielen Gründen halte ich die Frage für nicht besonders toll. Aber bei dir ist es jetzt anders, weil wir hatten ja, als wir dieses Gespräch angeraumt hatten, einen E-Mail-Austausch, und hattest du von selbst geschrieben, wenn ich das zitieren darf, dass du diese Rolle als die erste Frau in dieser Position als Fluch und Segen zugleich begriffen hast. Und das war etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, da können wir tatsächlich mal drüber sprechen. Also kannst du das mal erklären, was du damit meinst?
Ja, muss ich ausholen, aber wir haben ja Zeit, ne?
Gerne, bitte, unbedingt, lasst dir alle Zeit.
Also erstmal ein Segen natürlich in der Hinsicht, dass du eine gewisse andere Aufmerksamkeit bekommst zum Start. Also alle meine männlichen Kollegen als die jeweils, jeder hat ja mal neu bei Giga Games angefangen, die hatten immer einen schweren Start. Selbst die hinterher total beliebt waren, die wurden immer mit dem Vorgänger verglichen, der gerade gegangen ist und so. Und diese Ausgangssituation hatte ich schon mal nicht, also keiner ging wegen mir. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass das Publikum ist vorwiegend männlich gewesen und die fanden das zum großen Teil spannend, da mal eine Frau zu sehen. Zu den anderen komme ich gleich. Es hat mir natürlich dann auch massiv geholfen, jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen in der Zeit springen, als ich mich dann nach Giga selbstständig gemacht habe, weil auch zu der Zeit ich immer noch die einzige weibliche Games-Moderatorin war. Heutzutage hast du ja ganz, ganz viele KollegInnen, die auf der Bühne stehen und das ist auch zum Glück so, ne, dass ich nicht mehr die einzige bin. Zu der Zeit war das aber der beste Kickoff für eine Selbstständigkeit, wenn du quasi ein Monopol hast, ja. Also das war, eine Existenzgründung ist ja immer mit einigen Risiken behaftet und da hatte ich einfach zumindest auf der moderativen Seite, zu der schriftlichen, also Redakteursseite, boah, da ist es wieder eher ein Fluch, kann ich gleich auch nochmal erzählen, aber da war es wirklich super toll. Was allerdings auch bei Giga unheimlich schwierig war, war eben dieses andere Feedback von Zuschauern, die, also es war halt entweder, zu der Zeit herrschte so das Klischee, wenn du eine Frau bist und dich für Videospiele interessierst, dann bist du entweder sehr hässlich oder sehr dumm oder beides, aber du bist auf gar keinen Fall irgendwie eine annehmbare Person. Und das wurde mir auch ins Gesicht geklatscht. Was will denn da die Frau? Und die, ich will aber den Simon sehen oder ich will den Budi sehen und was macht die da? Ich muss dazu sagen, innerhalb der Redaktion, innerhalb von Giga Games überhaupt nicht. Ne? Also da wurde ich wirklich mit offenen Armen empfangen. Auch wenn es natürlich schon so ist, dass wenn die Jungs manchmal zusammenhängen, dann lasse ich sie auch Jungs sein. Ne? Manchmal hat, ne, wenn da so Locker-Room-Talk ist, dann mache ich eigentlich gerne mit, aber ich habe mich da am Anfang natürlich ein bisschen zurückgenommen. Ich habe aber auch relativ schnell die Anerkennung von denen bekommen. Also ich erinnere mich, dass ich an einem der allerersten Tage Eddie in Tekken abgezogen habe. Und damals war Eddie halt wirklich viel in Tekken. Und das hat mir so ein bisschen den Respekt direkt am Anfang verschafft. Also die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist bei Gamern ja ein Riesending. Ne? Allerdings war es schon so, dass ich die ganze Zeit immer Druck hatte oder mir selber gemacht habe. Weil wenn ich live ein Spiel gespielt habe, und ich habe dann halt verkackt, ja, dann war es so, ja, ist ja klar, dass die Frau das nicht kann. Boah, wieso kann die das nicht? Haben die Jungs verkackt, war es halt lustig. Ne? Es wurde schon sehr genau drauf geschaut, wie gut zockt die denn wirklich? Und jeder Games-Journalist oder Journalistin weiß, es kommt in diesem Beruf nicht darauf an, wie gut du zockst, sondern wie gut du ein Spiel rezensieren kannst und ne, darüber schreiben und darüber Geschichten erzählen kannst. Und ob du jetzt der absolute Pro-Gamer bist, ist wirklich nicht von Relevanz. Ne? Aber das ist natürlich bei so einer exponierten Lage, wie du, wenn du zockst live im Fernsehen und dann hast du mal einen schlechten Tag und du versaust es halt komplett. Da habe ich dann halt schon die volle Breitseite der Kommentare gekriegt. Ne? Und das macht natürlich mit einem zu schaffen. Also das ist sowieso von jetzt auf gleich so ins Rampenlicht gestellt zu werden. Vor allen Dingen, wenn man das gar nicht wollte ursprünglich. Ich meine, ne, heutzutage wollen alle Influencer werden und machen Selbstdarsteller-Show. Das war ja gar nicht ich. Ich musste auch erstmal lernen, mit diesen ganzen Kommentaren umzugehen und das einzuordnen, auch die ein oder anderen etwas bedrohlichen E-Mails irgendwie einzuordnen. Das war schon nicht so leicht.
Darf ich fragen, zu welchem Anlass schickt man dir in dieser Position eine bedrohliche E-Mail?
Oh du, es gibt immer irgendwelche crazy Dudes. Also ich war noch relativ frisch, da kam eine Mail mit von wegen, du bist die Tollste und die Schönste. Und 10 Minuten später kam, willst du mich heiraten? Und weitere 10 Minuten später kam, warum antwortest du nicht, du Bitch? Und dann wieder ein paar Minuten später, ich werde dich töten. Und dann gehst du mit diesen E-Mails zum Chef und sagst, was machen wir? Ne? Bietet ihr mir irgendeine Art von Schutz? Und die waren dann alle genauso ratlos. Und zum Glück hatte dieser Mensch dann sich offensichtlich ein anderes Opfer irgendwann gesucht. Also ich habe dann nichts mehr gehört, aber du denkst dann, okay, jetzt lösche ich erstmal überall meine Privatadresse raus und so. Ja. Und Sachen, mit denen du dich einfach vorher nie beschäftigt hast. Ne?
Ja, wenn ich fragen darf dazu nochmal, wie hast du dann gelernt, damit umzugehen? Weil das ist wieder so ein Satz, den sagt man dann so und dabei versteckt sich dahinter, hinter diesem einen Satz, man lernt damit umzugehen, ja so viel mehr, eine Zeit, die man braucht, um das zu lernen. Ich hatte das selbst auch mal, auch wenn das natürlich nochmal etwas anders ist, aber ich hatte das, glaube ich, vor 2 Wochen hier auch in dem Format schon mal erzählt, deswegen nur kurz, vor einiger Zeit, vor vielen Jahren, habe ich mal eine Kolumne geschrieben, die drehte sich um den Appell, mal zumindest drüber nachzudenken. Also nicht mal eine Forderung zu stellen, sondern darüber nachzudenken, Triggerwarnung in Videospielen anzubieten. Da gab es auch einen konkreten Vorfall dazu, dass ich mir eben dachte, hey, wäre doch cool, drüber nachzudenken, als Branche sich stark zu machen für Inhaltswarnung, bevor ein Spiel losgeht. Und da habe ich als, ich muss drüber lachen, weil es so kurios ist, da habe ich als Feedback darauf unter anderem tatsächlich eine Morddrohung bekommen.
Was?
Also wirklich, die wurde mir in den Briefkasten eingeworfen mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben.
Nein, analog.
In einer Kolumne. Ja, wirklich, analog. Und das war für mich neu und da musste ich mich auch erstmal, also irgendwie damit arrangieren und damit umgehen. Und deswegen weiß ich hinter so einem Satz, ne, man lernt damit umzugehen, verbirgt sich ja dann doch noch so eine kleine Geschichte. Und deswegen wollte ich nochmal fragen, wie hast du das gemacht? Haben dir da deine Kollegen dabei geholfen? Bist du da selbst mit dir in so einen Diskurs gegangen? Wie sah das aus?
Also bei dem Scary Stuff, der war ja nicht ständig so. Ne? Habe ich halt einfach das Beste gehofft, was blieb mir anderes übrig. Ansonsten war es, glaube ich, so ein bisschen auch, dass ich halt ein bisschen in die Offensive gegangen bin. Also ich kann mich erinnern, da war es gab das Gigaforum, ja, früher gab es ja noch Foren, in die du reingeschrieben hast, und da war auch ein User, der da immer so richtig Vollgas gegeben hat und so, und dann irgendwann mal so einen Beitrag geleistet hat, der echt schon harte Beleidigungen waren. Und dieser User hatte aber einen Nickname, der offensichtlich mit seinem Klarnamen zu tun hatte. Und es war mir ein leichtes, damals gab es ja auch noch Telefonbücher, die Telefonnummer von diesem Menschen rauszufinden. Und dann habe ich da angerufen und dann ging ein Kind ran. Ich würde mal so von der Stimme irgendwas zwischen 10 und 12 tippen. Und ich so, ja, hallo, ist der so und so da? Ja, hier ist die Video von Giga. Und dann hörtest du am anderen Ende so einen halben Herzinfarkt. Und dann, nee, der ist nicht da. So, und dann habe ich halt gesagt, ich so, ja, könnte ich dann mal bitte die Mama von dem sprechen, weil der hat sich im Internet ganz schön daneben benommen und ich würde da gern mal drüber reden. Nee, die Mama ist auch nicht da. So, und dann habe ich das dann auch gut sein lassen, so. Und der hat nie wieder was geschrieben. So, und dann war für mich so die Aha-Erkenntnis so, guck mal, das ist nicht irgendwie ein 50-jähriger Dude, der sich da an dir abarbeitet, das sind halt Kids.
Ja.
Und dann habe ich auch auf den Games-Conventions auch die Erfahrung gemacht, da stehen dann irgendwelche vor dir mit zitternden Händen und fragen um ein Autogramm und dann sagen sie ihren Nickname und dann weißt du auch ganz genau, aha, im Internet große Fresse und im realen Leben willst du jetzt ein Autogramm von mir haben. Da kriegt man das so ein bisschen eingeordnet und alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der wahnsinnige Zuspruch da gewesen. Also viele, viele Kids haben halt damals auch so geschrieben, Ma, ich hätte so gerne Freundin wie dich, so die auch so gerne zockt. Vor 2-3 Jahren habe ich mal einen Kommentar gekriegt, ich wünschte, meine Mutter wäre so wie du. Da wusste ich dann auch, wie alt ich bin. Weißt du, so vom Teenie-Idol zur MILF. Ja. und deswegen, also ich hatte immer ganz, ganz, ganz liebe Fans. Wobei ich aber auch sagen muss, dieser ganze Fame und so weiter ist mir dann irgendwann zu viel geworden. Es gibt einen guten Grund, warum ich heutzutage nicht mehr so viel vor der Kamera bin, mich ganz bewusst zurückgezogen habe. Also ich moderiere ja schon noch, aber zum Beispiel auch viel weniger so Entertainment-Stuff, viel eher Games-Branchen, Fach. Sachen, also Kongresse, Seminare, Konferenzen, so Geschichten. Also das gerade, wenn man dann ein Kind hat, macht man sich schon nochmal anders Gedanken und es ist auch Stress, wenn du, also das habe ich immer nicht geglaubt bei irgendwelchen Hollywood-Stars oder Rockstars so, aber es ist wirklich Stress, wenn du ständig erkannt wirst, ständig angesprochen wirst, egal wie du gerade aussiehst, ob du jetzt gerade aus einem 14-Stunden-Flug am Flieger, am Flughafen stehst, völlig zerzaust und übermüdet und dann wollen sie ein Foto und du bist halt nie komplett in der Freizeit, weil in dem Moment, wo auch nur jemand guckt, dich noch nicht mal anspricht, aber du merkst, dass der guckt, bist du mit einem Fingerschnipp wieder on the job. Ne? Und das ist schon anstrengend, das unterschätzt man. Und ich war ja noch nicht mal so wahnsinnig berühmt, halt quasi nur in dieser Bubble. Ne?
Ja, das ist tatsächlich ein Gefühl, das ich auch teilen kann, natürlich in einer viel kleineren Dimension zum Glück, aber hier in Hamburg, wo ich ja lebe, gibt's ganz selten, wirklich ganz selten, aber wenn, dann ist es so ganz surreal für mich, den Moment, dass ich irgendwo rumstehe und dann leider oft auch so nachts in der Schanze, wo ich dann auch schon zwischen Bier 3 und 4 oder noch höheren Zahlen stehe mit Freunden und dann kommt jemand und sagt, bist du nicht Domshot? Und plötzlich denke ich mir, holy shit, okay, richtig, es gibt ja Leute, die erkennen mich vielleicht an der Stimme, aber es passiert, wie gesagt, zum Glück nur selten, aber da war, ich weiß ganz genau, was du meinst, es ist so eine komische Erinnerung daran, auch wenn es natürlich schön ist, weil die Leute ja aus einem guten Gedanken dich da ansprechen in diesen Fällen, aber es ist auch so eine seltsame Erinnerung daran, dass man irgendwie auch ständig ein Teil der Öffentlichkeit ist.
Genau, also es ist wirklich in meinem Ausmaße nicht schlimm, aber ich habe auch einfach dadurch, dass ich mich beruflich viel breiter aufgestellt habe, dann gesagt, okay, dass ich muss auch nicht die ganze Zeit jetzt irgendwie im Mittelpunkt stehen. Ne?
Ja. In dieser Zeit, in der du dann diese verschiedenen Arten von Feedbacks bekommen hast bei Giga, sowohl die guten als auch die schlechten, gab es dann auch mal eine Phase, weil das wäre ja fast schon naheliegend, in der du gedacht hast, okay Leute, wisst ihr was, das ist mir hier echt eine Nummer zu heftig, ich bin ja wieder raus. Weil du hast ja schon selber gesagt, die Sache mit dem Feedback, dass plötzlich auch so viel Feedback dich direkt oder indirekt erreicht, war ja eine ganz neue Dimension. Führte das zu diesem Gedanken, zu überlegen, ey, das war's, das lohnt sich ja alles nicht, für das, was ich in Kauf nehme?
Niemals, weil diese Giga-Family, und das wird dir jeder oder jede bestätigen aus der damaligen Zeit, das war etwas unwahrscheinlich Tolles und Prägendes. Und ich kann das manchmal gar nicht glauben, dass das in meinem Fall nur 2,5 Jahre waren. Es fühlt sich an wie ein Lifetime. Also so diese entscheidende Phase in den Mid-20ern, wo du einfach so auf der Höhepunkt deiner Fitness und deines Lebens und am meisten Spaß, du hast noch keine Kinder, du hast noch nicht berufliche Verantwortung, kannst einfach feiern gehen. Da habe ich den besten Freundeskreis ever kennengelernt, aus dem sich bis heute meine engsten Freunde rekrutieren. Und das war für mich einfach, da hat sich eine Welt aufgetan, wo ich dachte, wow, ihr seid alle geil. Mhm. Ihr seid alle so geil. Ich meine, die Bezahlung war ja absolut unterirdisch. Mhm. Wir haben das alle nicht für die Kohle gemacht. Wir haben das alle nur gemacht, weil der Job so geil war, weil das miteinander so viel Spaß gemacht hat und wir da so viele Freiheiten hatten. Und also die Kohle, da ist nichts von übrig geblieben am Ende des Monats.
Ja, ne? Ja. Dann stelle ich mir das Jahr 2008 umso düsterer vor. Ich habe es mir fast schon gedacht, als ich mich darauf vorbereitet habe. Aber 2008 war das Jahr, in dem du Giga verlassen hast. Kurz bevor, wenn ich es richtig nachgelesen habe, der Sendebetrieb eingestellt wurde. Und da draußen im Internet kursieren so ein paar Interviews und O-Töne von dir zu dieser Zeit. Und wenn ich die wiedergeben darf, und ich will nämlich fragen, ob das überhaupt so stimmt, dann ist so der Ton, den man so findet, du hast sinngemäß gesagt, du hattest das Gefühl, das kippt hier bald um, dieses Boot. Und ich gehe und gucke mal, wo ich als nächstes andocken kann, so in etwa. War es denn so? Wie war denn dieses Jahr 2008 aus deiner Erinnerung heraus?
Oh, das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt, weil du kommst aus dieser Situation, dass du denkst, mein Leben ist perfekt. Ich habe den perfekten Job, ich habe die perfekten Freunde. Es ist alles so geil. Und dann kommt so ein... Und das war, dass Giga von Premiere gekauft wurde, heute Sky. Mhm. Und die natürlich wie jeder neue Besitzer erstmal umbauen. Und dann wurden erstmal ganz viele Leute gefeuert und dann wurden da Positionen neu besetzt und meiner Meinung nach eben gerade im Führungsteam einige Fehlentscheidungen getroffen, die dann in den folgenden Monaten sehr viel kaputt gemacht haben. Dann wurde das Sendeprogramm umgestellt und ich fand das Konzept einfach nicht gut. Ich habe gedacht, das kann nicht klappen, Leute, das geht schief, da machen wir Giga mit kaputt. Und dann kam es so, dass mir halt angeboten wurde, mit Aussicht auf weiterhin freie Mitarbeit dabei zu bleiben, aber nicht mehr als Festangestellte. Festangestellt wurde mir zwar angeboten, aber das hätte bedeutet, dass ich jeden Tag bis 0 Uhr arbeite, also die Spätsendung mache. Und das ging halt nicht. Also ich habe halt gesagt, ich brauche auch ein Privatleben und ne, also ich will nicht nur am Wochenende irgendwie meine Freunde sehen oder meinen Mann. Und ich habe dann später erfahren, dass ich habe mir das schon dann irgendwann gedacht, aber ich habe es mir auch bestätigen lassen von mehreren Personen, das war reines Kalkül. Also die wollten sich die Abfindung sparen und haben überlegt, gut, wie kriegen wir sie raus? Ah, wir bieten ihr einen Job an, den sie auf gar keinen Fall nimmt. Und diese Aussicht auf freie Mitarbeit war dann auch für die Tonne. Ist halt nicht einmal passiert. Und so, also ich war da nicht die Einzige, es wurden zu der Zeit so einige Leute elegant rausgeschmissen, wo man heute sagen muss, mit ein bisschen mehr Berufserfahrung und Wissen über Arbeitsrecht und so weiter. Wir waren halt alle jung und dumm, ne? Wäre das nicht passiert. Aber es gibt halt Leute, die auf meiner persönlichen Blacklist stehen, deswegen. Andererseits war es eigentlich dann auch wieder für mich gut, dass ich halt ein halbes Jahr, bevor der Laden geschlossen wurde, schon abgesprungen bin, weil ich dann eben dann kamen ja alle anderen nach und haben dann auch Jobs gesucht. Und ich hatte ein halbes Jahr Vorsprung. Und habe dann aber auch erstmal geguckt, okay, was mache ich denn? Wie gesagt, Fernsehen habe ich mir dann relativ schnell weggestrichen, das wollte ich nicht. Und da habe ich gedacht, ja gut, ich bin ja auch Redakteurin. Und habe mich dann irgendwie bei ungefähr jedem größeren Online- und Print-Games-Magazin in Deutschland vorgestellt und beworben, falls ich die Leute eh noch nicht persönlich kannte. Und da sind wir auch wieder bei dieser Fluch und Segen-Frauen-Nummer. Die haben, also einige, manche davon gibt's auch nicht mehr, haben dann so gesagt, ja, ist ja toll, wir brauchen ja auch mal jemanden, der über Frauenspiele schreibt. Wo ich auch dachte, was sollen das für Spiele sein, die eurer Meinung nach Frauenspiele sind? Aber okay, und dann wurden mir halt, weißt du, immer so diese Arschartikel angeboten, die keiner haben wollte.
Ja.
Das war schon irgendwie schwierig, bis ich dann mit Gameswelt in Kontakt gekommen bin. Also Vitus Hoffmann, rest in peace.
Ja.
Ganz tolle Person. Mit dem haben wir dann auch richtig tolle Projekte noch auf die Beine gestellt. Unter anderem hatte ich dann mit ihm konzipiert eine Website, die sich an Familien richtet. Die lief ein paar Jahre, die war ganz toll. Und da die Gameswelt-Crew, die war echt cool. Aber dann ging es auch für mich relativ schnell weg von der schreibenden Zunft, weil, naja, du weißt es selber, man kriegt nicht besonders viel Geld für ein Spiele-Review, also ein Spiel, was du 3-4 Tage testest, dann schreibst und dann kriegst du da vielleicht einen Huni für oder so. Da kannst du dann einfach nicht von leben.
Ja. In dieser Zeit, also auch 2008, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe, hast du dir auch so eine Art, ich sag's einfach mal, neues Zuhause gegründet, so würde ich es von außen jetzt einfach mal nennen, und zwar zockerhausen.de.
Stimmt,
das habe ich gefunden und das ist so faszinierend, weil da die Webseite selbst gibt's nicht mehr, zockerhausen.de, das führt nirgendwo hin, aber man findet in sozialen Netzwerken noch so Restspuren von so alten Postings und sowas, und ich habe da mal geguckt, was es eben noch so öffentlich da draußen gibt, bei Facebook und so weiter, und da entstand vor mir so ein Bild eines, ich nenne es jetzt einfach mal so in Ermangelung eines besseren Wort, eines Blogs, der sich dreht um Spiele und Spielkultur, aber mit so einem ganz starken Fokus auf die Community und die Leute, die auch eben dich und deine Arbeit cool finden. Ist das richtig wiedergegeben?
Ja,
was war denn dieses Zockerhausen?
Hey, ja? Ich weiß nicht, weil pass auf, mein Mann und ich, wir haben manchmal einfach so, komm, wir machen mal was Neues, Ideen. Und irgendwie hatte er sich mit dem CMS Drupal beschäftigt, so aus Spaß, falls ihr das was sagt.
Ja.
Also das ist so ein wie WordPress, aber sehr viel komplizierter. Und dann haben wir gedacht, komm, wir bauen eine Website. Ja, welche denn? Zockerhausen ist cool. Und dann haben wir nicht. Und dann war das im Endeffekt ein Blog, also so ein Newsblog, ne, wie sie zu Tausenden geht. Aber wir haben, und ich will nicht sagen erfunden, aber wir hatten die Idee User-Generated Content. Die User können selber Artikel veröffentlichen. Und das war sehr viel mehr Arbeit, als ich mir das in dem Moment überlegt habe, weil du musst ja alle redigieren und dann doch Bilder dazu raussuchen und dann kommen die halt, ne, auch manchmal in der Form an, wo du sagst, Alter, kannst du neu schreiben, ist nicht gut. Oder einfach Copy-Paste von anderen Seiten. Aber das hat Spaß gemacht und witzigerweise habe ich das eben einer dieser besagten Personen auf meiner Blacklist erzählt und dann hatte plötzlich die giga.de-Seite auch User-Generated Content. So Sachen. Na, egal. Jedenfalls, da hat sich eine Community gebildet, von so einem echten harten Kern, dann gab's noch auf der Gamescom Treffen. Mit einigen bin ich bis heute in Kontakt.
Wow.
So lose. Also jetzt nicht intensiv, aber so über Facebook und so hat man sich. Eine hat mal, in einer späteren Sendung, die ich gemacht habe, ein Praktikum gemacht. Das war irgendwie total nett und so eine total nette Community, ohne Hate Speech, ohne irgendwas. Also wenn da mal irgendjemand im Forum sich daneben genommen hat, ging der auch ganz schnell wieder. Ich weiß nicht, das war so ein Zeitvertreib von mir und dann irgendwann habe ich es halt gelassen, weil ich die Zeit dafür nicht mehr hatte und ne, alle ziehen weiter. Aber das war ein schönes kleines Spaßprojekt. Ich habe immer irgendwelche komischen Spaßprojekte.
Ich finde das so abgefahren, weil, ich habe dann nochmal nachgeguckt, ein Jahr später, 2009, ein gewisser Jörg Langer gründete eine eigene Webseite namens Gamers Global und die verfolgte ja damals exakt das gleiche Konzept, nur vielleicht noch eine Note konservativ-spielejournalistischer und ich glaube ursprünglich auch auf Englisch, aber das ist so interessant, weil nicht nur das Konzept so nah beieinander ist, sondern die Lektion, die er gezogen hat, mittlerweile ist diese Webseite ja auch eine andere Gamers Global, in einem Podcast hat er das mal erzählt, sind exakt die gleichen. Er hat festgestellt, um Gottes Willen, das waren nicht seine Worte, aber sinngemäß, um Gottes Willen, es ist viel mehr Arbeit als gedacht, die eingeschickten Texte so zu redigieren, dass sie auch online wirklich erscheinen können. Hochinteressant, wirklich.
Ja, nee, war irgendwie damals, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, es gab ja noch kein Social Media zu der Zeit. Ne? Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Giga vielleicht, wenn es noch 2-3 Jahre durchgehalten hätte, als dann irgendwie YouTube, Facebook und so weiter aufkamen, vielleicht zu retten gewesen wäre. Aber das konnten wir alle nicht ahnen.
Ja. Und jetzt steuern wir auf etwas zu, wo ich fast vom Stuhl gefallen bin, als ich das in der Vorbereitung entdeckt habe, weil ich mir dachte, das ist ja der Wahnsinn. Ich wusste das nicht und das ist ja auch interessant. Jetzt, ich muss es kurz aufbauen, damit wir alle mitkommen.
Ich bin selber gespannt.
Wir sind jetzt so. Ja, du wirst vielleicht, wir werden es rausfinden. Also erstmal, um diese Chronologie weiter aufrechtzuerhalten, so ab 2009 herum dann, bis 2011 etwa, hast du dann die Moderation übernommen bei Plate. Das ist so eine Pay-TV-Sendung gewesen, die lief auf Animax und Axen, kannte ich tatsächlich gar nicht, die Sender. Ericsson. Danach gab es eine Institution, die bis heute existiert, nämlich die Vorzocker. Das ist heute immer noch ein aktiver YouTube-Kanal, seit 14 Jahren oder was, wo ursprünglich mit dir und Colin Gäbel, aber jetzt mittlerweile auch einem anderen Team, nach wie vor Videos rund um Spiel und Spielkultur erscheinen. Aber jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinarbeiten möchte. Mhm. Vorzocker lief dann schon, und zwar als du im Jahr 2013 den Sky Mira Award für beste Moderatorin und für Pay-TV-Persönlichkeit des Jahres gewonnen hast. So, das ist aber noch nicht, worauf ich hinaus möchte. Das kommt jetzt.
Jetzt
kommt. Im Februar 2013, kurz nach Erhalt der Awards, warst du zu Gast in der Harald-Schmidt-Show.
Geil, ne?
So, und den YouTube-Clip gibt's immer noch. Ich habe ihn mir angeguckt, 9,5 Minuten Interview, und ich bin aus dem Stuhl gefallen, weil ich das damals so viel geguckt habe, aber die Folge habe ich verpasst. Erste Frage, wusstest du das noch? Wusstest du, worauf ich hinaus will, oder ist das dir jetzt wieder in den Kopf gekommen?
Ist mir jetzt wieder in den Kopf gekommen. Also du hast ja einen langen Anlauf gemacht, ich hätte ja alles Mögliche sein können. Aber ja, das war schon, ich meine, man muss dazu sagen, das war schon nicht mehr die Zeit von Harald Schmidt, wo der so richtig groß und auf Sat.1 war. Das war ja auch schon Nischenprogramm, und ich glaube, viel länger gab es die Sendung dann auch nicht. Aber das war schon aufregend. Man sieht, glaube ich, in dem Video auch sehr, dass ich aufgeregt bin. Aber wahnsinnig netter Typ gewesen, so muss man mal sagen, ja.
Bei dem Gespräch, also bevor ich das frage, weißt du noch irgendwas aus dieser Unterhaltung, 9,5 Minuten vor laufender Kamera? Ist da irgendwas hängen geblieben?
Irgendwas mit meinem Vater, dass der Banker war, und in Indonesien, und ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her.
Ja, du hast tatsächlich das nur am Rande erzählt, dass du als Kind ganz lange in Indonesien gelebt hast und auch zur Schule gegangen bist, das nur am Rande, aber etwas anderes war, worauf ich nochmal dich ansprechen wollte, weil das mir als Zuschauer so unangenehm erschien irgendwie. Man merkte nämlich auf die Art und Weise, wie er fragt, und es sagt er auch selber, er ist komplett raus aus dem Medium, und er fragt dich ständig nach diesen Baller- und Killerspielen. Das war der rote Faden des Gesprächs, und was so faszinierend war, mit anzusehen, du kamst in das Gespräch rein, und na klar warst du aufgeregt. Wer wäre das nicht in der Situation? Das ist ja eine Late-Night-Show. Aufregend. Und dann merkte man aber im Laufe des Gesprächs völlig berechtigt auch, dass deine Aufregung umschlug zum Ende in so eine Reaktion wie, sag mal, kannst du mal aufhören, ständig nach Killerspielen zu fragen? Und du sagst es einmal dann sogar, am Ende gibt's so eine Mini-Konfrontation, dann sagst du dann, das mit den Killerspielen hat es dir aber angetan.
Echt? Das weiß ich nicht mehr.
Das war eine ganz unangenehme Situation, in die du da gedrängt wurdest, weil er hat dich halt ständig mit diesem Bild konfrontiert, dieses so, okay, wie ist das denn mit dem Ballern und mit den Killerspielen? Und du hast dir alle Mühe gegeben, das einzurücken, und er fragte dich zum Beispiel, wofür übernachten denn momentan so die Spieler im Schlafsack? Was ist so der heiße Scheiß? Und da hast du als Beispiel genannt, dass vor ein paar Jahren Flower erschien, das nach wie vor 2013 immer noch ein Thema war. So ein gemütlich Spiel, wo man da Blumen bestäuben kann und sowas.
Heute würde man sagen, Cozy Game.
Ja, genau. Und da hat er sich so drüber lustig gemacht. Das war so schlimm anzusehen. Also wirklich.
Ja. Cringe halt, ne? Aber ich meine, das ist ja, das wirst du genauso kennen. Sobald man sich so aus unserer Bubble rausbewegt, wird man auch oft erstmal gar nicht ernst genommen. So, also meine damalige beste Freundin hat mich auch irgendwann mal gefragt, wann ich denn beruflich dann auch mal anfange, was Richtiges zu machen, wo ich schon so mega erfolgreich war und wirklich richtig, richtig viel Geld verdient habe, auch zeitweise. Ja. Und ich habe sie halt nur angeguckt wie ein Auto. So, was meinst du?
Gab es eigentlich irgendwo, oder ich muss andersrum fragen, wie lange hat es deiner Wahrnehmung lang gedauert, bis du innerhalb der Branche ernst genommen wurdest? Gab es da so eine Phase, wo du das Gefühl hattest, okay, aus welchem Grund auch immer, für voll nimmt man mich hier nicht, auch auf so Branchen-Events oder sowas?
Nee, niemals. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich sonst in meinem Leben durchweg gemacht habe, weil ich bin relativ klein, ich bin nur 1,58 Meter. Ich habe ein sehr jugendliches Gesicht, also ich wurde auch dann im Erwachsenenalter immer noch irgendwie für die Praktikantin gehalten oder so. Aber das war nie das Problem. Es war eher wirklich eine Anerkennung und ein mit offenen Armen. Und ich finde, bei der Games-Branche ist es auch so, dass die Leute relativ schnell erkennen, wenn du etwas kannst. Also das beziehe ich jetzt nicht nur auf mich, das beziehe ich generell auf alle. Und wenn du etwas kannst, dann finden die Leute das toll und sagen, oh, das ist ja super, lass mal was zusammen machen. Und mir wurden immer alle Türen geöffnet in der Branche. Da wurde selten zugeschlagen. Ich bin ja auch mittlerweile, also eben weg von diesem Publikumsgenre, also eigentlich ja weg vom Journalismus an sich. Ich schreibe ja nicht mehr unabhängig, sondern ich schreibe im Auftrag von unter anderem der DEFCON zum Beispiel. Und bin halt sehr in die Branche an sich reingerutscht. Also die Leute, die wirklich Spiele machen, nicht die, die Spiele zocken oder rezensieren. Also die deutsche Entwicklerlandschaft. Ich mache ja auch Regie beim Deutschen Entwicklerpreis. Ich bin im Team vom Deutschen Computerspielpreis. Da hast du natürlich komplette Vernetzung in alle Teile der Branche. Und überall habe ich das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Also ich weiß nicht, an so Abenden, wie wir uns getroffen haben da beim DCP, das ist für mich, klar, obwohl ich da natürlich einen Job habe, den ich an dem Abend abreiße, aber das Vor- und Danach, Aftershow-Party und so, ist für mich wie Klassentreffen. Das ist für mich liebe Menschen sehen, von einem zum anderen laufen, hier ein Schnack, da ein Schnack, Leute drücken. Und das ist ja auch das Schöne in der Games-Branche. Man liegt sich ja die ganze Zeit quasi, also wirklich, literally in den Armen und drückt sich und wie toll man einander findet, so. Ne? Und das hast du ja, zum Beispiel, wie gesagt, eingangs in der Fernsehbranche nicht. Da ist wirklich Ellbogen-Action, ne?
Ja, von all den Dingen, du jetzt heute so machst, ist ja wirklich, also ist eine ganze Menge. Du hast selber auch schon angerissen, wie viele unterschiedliche Rollen du bei unterschiedlichen Auftraggebern und Institutionen einnimmst. Was würdest du denn, wenn ich mal so frage, auf deine Visitenkarte schreiben, wenn es nur eins sein dürfte? Wenn du jetzt heute jemandem was in die Hand drückst und sagst, so guck mal hier, oh, da fällt mir ein, du hast mich ja ausgelacht, weil ich dich gefragt hatte, ob du eine Karte für mich, da hast du völlig zu Recht gesagt, den ollen Kram hat doch niemand mehr. Was würde bei dir aber draufstehen, wenn du noch eine hättest? Die eine Sache, wo du sagen würdest, okay, das soll ruhig im Kopf hängen bleiben.
Boah. kann ich dir nicht.
Die Auswahl ist groß.
Das hat mich sprachlos gemacht. Nee, das ist wirklich gar nicht so leicht zu sagen. Also in meiner Signatur steht, glaube ich, Moderatorin, Redakteurin, Show und Videoproduktion.
Ja.
Und das sind die vier Standbeine. Oder zwei, drei, wie du willst.
Ja. Dann frage ich mal so rum, gibt es eine Sache, wo du sagst, okay, wenn die ist, da freue ich mich am allermeisten drauf. Das ist einfach mega, das zu machen in dieser Position bei diesem Job.
Also wenn ich ranken müsste, das ist ja, glaube ich, deine Frage, ne? Würde ich die Moderation auf Platz 3 stellen, auf Platz 2 die Projekte, nee, die auf Platz 2 die Redaktion. Also ich schreibe ja zum Beispiel für die DEFCON die Newsletter oder die mache die Website oder auch für Booster Space oder für verschiedene andere, also so wirklich redaktionell am Schreibtisch sitzen, Texte kloppen, Bilder zuschneiden, Websites bauen, also wirklich reiner Bürojob in meiner Jogginghose im Homeoffice, das ist toll, so als Daily Routine. Aber diese Großprojekte, also Entwicklerpreis und Computerspielpreis, da hängen wirklich meine Herzen dran, da in einer wahnsinnigen Hau-Ruck-Aktion gemeinsam mit coolen Leuten eine hoffentlich tolle Show auf die Beine zu stellen, das ist jedes Mal wieder Stress und Abenteuer und am Ende geht's gut. Und das liebe ich irgendwie.
Gibt's bei diesem breiten Portfolio eigentlich noch irgendwas, wo du sagst, okay, das habe ich erstens noch nie gemacht und zweitens, das würde ich gerne machen? Also jetzt innerhalb der Branche?
Alles, was ich mache, habe ich vorher noch nie gemacht. Und es gab immer irgendwelche Leute, die mich da reingeschubst haben. Also es ist wirklich Story of my life. Ich bin gar nicht so karrieregeil. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der sich ständig was Neues zutraut. Die Leute schubsen mich dann hin und sagen, das kann die Vio doch machen. Und dann sage ich, wirklich? Denkt ihr? Und dann, also das ist natürlich wie bei Giga, aber ich muss auch mal einfach Stefan Reichert hervorheben, der mir unglaublich viele Türen in die Games-Branche geöffnet hat. Und also auch zum Beispiel Entwicklerpreis-Regie hat er gesagt, das machst du jetzt. So. Und ich wusste gar nicht, ob ich das kann. Ich hatte da wirklich so ein Imposter-Syndrom, irgendwie 30 Sekunden vor Showstart. Aber das ist halt auch wirklich immer wieder passiert, dass Leute mich für Positionen vorgeschlagen haben, die ich mir selber nie gesucht hätte und die dann irgendwie gut hingehauen haben und mir neue Betätigungsfelder eröffnet haben, wo ich dachte, oh, das ist ja cool. Ja, das mache ich jetzt nochmal. Weißt du, so. Ja, man kommt so von Hölzgen auf Stöckskin irgendwie. Das ist es genau, diese Abwechslung, diese Unberechenbarkeit, die brauche ich, glaube ich, im Leben. Wenn ich jetzt wüsste, oh, Vio, die nächsten 10 Jahre machst du das, das und das, da würde ich eingehen wie eine Pflanze.
Ach, das ist ja spannend. Weil den Eindruck hatte ich nämlich auch von der Vorbereitung, dass da vieles so von einem Schritt zum nächsten passiert ist und sich dann alles richtig toll gefügt hat dann letztendlich. Aber ich hätte auch gedacht, vielleicht gibt's ja doch was, wo du ganz konkret sagen kannst, du, das zu moderieren oder dort die Regie zu machen, das wär's. Das wünsche ich mir.
Ich würde wahnsinnig gern mal an einem Star Wars Set sein und da einfach nur Mäuschen spielen und Kabel tragen oder so. Da, ich möchte einmal in meinem Leben live in einem Star Wars Set sein. Andere Wünsche habe ich nicht. Aber da das wahrscheinlich nie passieren wird, bleibt es wohl auch ein Wunsch.
Jetzt muss ich fragen, warum ausgerechnet Star Wars?
Ich bin ein mega Star Wars Fan. Frag mich irgendwas.
Warum? Ja, da muss ich nochmal fragen, warum Star Wars? Von all den Dingen, von denen man Fan sein kann, warum Star Wars?
Weil ich dieses Universum, also einfach der Fakt, dass es ein Universum ist, mit so vielen Querbezügen, was ja jetzt in den letzten Jahren durch Filoni und Favreau noch extrem miteinander verknüpft wurde. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen diese Kampfsportphilosophie her, weil das ist ja nichts anderes als die Macht und so weiter. Das sind ja eigentlich alles asiatische Philosophien, die George Lucas da aufgearbeitet hat. Nein, es ist die Figuren, der Humor, diese Welt. Ich bin aber nicht die Einzige. Meine halbe Familie ist Star Wars verrückt. Da gehe ich drin. Aber ich mag das grundsätzlich, wenn Universen so krass schlüssig sind. Ich bin aber auch zum Beispiel ein Riesenfan von Stephen Kings Dark Tower, was ja auch ein ähnlich großes, tolles Universum, also nicht ähnlich groß wie Star Wars, um Gottes Willen, aber so ineinander schlüssig und verknüpft mit vielen anderen King-Werken auch noch. Und das finde ich einfach geil, wenn so Sachen sich ineinander puzzeln.
Ich hatte nicht gedacht, dass auf gleich dieser Frage jetzt unser Gespräch so langsam enden wird, aber jetzt muss ich einfach fragen, wie ist deine Meinung, und ich gebe es direkt schon voraus, zu meinem allerliebsten Star Wars Film, nämlich Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung?
Oh, habe ich tatsächlich jetzt neulich nochmal geguckt, weil mein Sohn den sehen wollte.
Und?
Oh, nee. Ich weiß noch, ich war damals im Kino, ja, und es war ja der erste Film wieder im Kino nach vielen, vielen Jahren, wo es nur Episode 4 bis 6 gab. Und ich dachte, ich weiß noch, wie sich aufgeregt ich da gesessen und dachte so, wow, es passiert wirklich, du siehst einen Star Wars Film im Kino.
Warst du eine von denen, die sich kostet?
Aber dann war ich so enttäuscht und jetzt habe ich ihn nach vielen, vielen Jahren der Abstinenz halt neulich nochmal gesehen und ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Scheißfilm ist.
Dass es so endet jetzt, nach dem schönen Gespräch.
Wen findest du gut? Was findest du denn an Episode 1 gut?
So, ich hab gehofft, du fragst. Also, es dreht sich vieles um die Person des Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn trägt diesen Film auf seinen starken, adolescenten, patriarchalischen Schultern. Es ist fantastisch, welches Gedicht da auf der Leinwand geschrieben wird, als er zuerst alleine gegen Darth Maul kämpft, Spoiler, und als er später mit Obi-Wan Kenobi nochmal gegen Darth Maul kämpft. Vio, da gibt's eine Szene, ich möchte noch mal kurz referieren, um das zu erklären. Da gibt es eben diesen Kampf zu dritt und es gibt diese Szene, in der beide, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi, irgendwo da auf diesen Plattformen mit den Energiestrahlen gegen Darth Maul kämpfen, kurz vor der Szene, wo sie dann voneinander alle getrennt werden. Und da gibt es diese Millisekunde, in der sie alle drei sich im tödlichen Dreieck angucken und dann, jetzt kommt's, Qui-Gon hebt kurz den Arm und täuscht eine Finte an. Nein, Obi-Wan, ich verwechsel es immer. Obi-Wan hebt seinen Arm und täuscht eine Finte an und dann macht er dieses Geräusch, was in der Synchro immer so komisch klingt, dieses es fügt sich so komisch ein, aber es ist eine Finte, die er macht und dann greift Qui-Gon an und all das passiert innerhalb von 30 Frames von 1,5 Sekunden und das ist nur ein Beispiel von vielen, warum dieser Film eigentlich eine Gedichtanalyse verdient hätte. Da steckt so viel drin, was verloren geht, wenn man sich verliert in seiner Abneigung gegen diesen Film.
Ich sag ja gar nicht, dass alles schlecht ist an diesem Film, aber so unterm Strich, also Episode 2 finde ich noch viel, viel schlimmer, weil das einfach nur kitschiges Gesäusel ist. Ja, also die gesamte Prequel-Trilogie zählt nicht zu meinen Favorites. Episode 3 schon eher. Bei den neueren bin ich wirklich kein Freund von Episode 8. Aber ja, so hat jeder so. Also es sind bei Star Wars ist auch nicht immer alles geil. Das muss man auch als Fan einfach sagen. Also ich habe jetzt neulich nochmal versucht, die Acolyte zu schauen und ich kann es einfach nicht. Es ist einfach zu schlecht. Gerade wenn man Andor gerade beendet hat. Es gibt immer Höhen und Tiefen, so. Aber das gehört ja dazu.
Ach, ich bin voller Gänsehaut, weil ich jetzt schon wieder an diese Kampfszene in Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, gedacht habe. Naja, du, ich würde sagen, bevor wir uns verlieren, weiter in der Star Wars Diskussion. Wir haben die Fronten ja jetzt klar gemacht, möchte ich dir vor allem danken. Ich möchte dir wirklich danken für dieses Gespräch. Ich habe das ganz dolle genossen. Ich kam hier an mit einem vollen Zettel an Gedanken und Fragen und Dingen, die ich mir so selber raufgeschrieben hatte und herausgefunden hatte und war so gespannt, was ich jetzt alles über dich lernen darf, und es war eine Menge. Ich bin dir wirklich ganz doll dankbar für die Offenheit.
Ich bin dir auch wirklich dankbar, dass du echt so krass gut vorbereitet bist. Ich glaube, noch nie hat sich ein Interviewpartner so krass auf mich vorbereitet. Ach, es ist erstaunlich, was man alles über mich rausfindet, wenn man nur gut genug recherchiert.
Ach, das freut mich ja. Ah, das ist ja richtig lieb. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, es ist sogar noch was übrig auf meinem Zettel und da schlage ich einfach vor, in irgendwann mal Zukunft komme ich einfach wieder um die Ecke, weil es gibt auch dieses tolle Format Okay Cool trifft wieder. Mhm. Da hole ich einfach Gäste nochmal ran und sage so Teil 2 quasi eines Tages Video. Werde ich mich melden, habe jetzt die Kontaktdaten und dann können wir was ausmachen.
Machen Toll. Wir. Und ansonsten Großartig. Sehen wir uns sicherlich bei der nächsten Spiele-Großveranstaltung. Nehme ich an.
Ich gehe davon aus. Toll. Du, ich wink dir zu und sag bis bald. So, herzlichen Dank nochmal an Sie fürs Zuhören. Leute, ich will einfach nur Danke sagen an meinen Gast Vio. So, jetzt habe ich es. Für Ihr Erscheinen und das tolle Gespräch natürlich und auch an euch da draußen fürs Zuhören und all das andere. Das ist eine ganz große Freude, dass ihr mir regelmäßig beim Discord-Kanal oder via E-Mail oder sonst wo zukommen lasst, eure Meinung zu meiner Arbeit und unserer Arbeit hier, und die ist eigentlich durchweg immer sehr positiv und da freue ich mich sehr darüber. Ich möchte einen Hinweis loswerden für alle, die es nicht schon getan haben. Man kann Okay Cool auch bei Steady unterstützen. Über 1000 Leute mittlerweile haben das getan und bekommen als Dankeschön jeden Dienstag und Freitag noch extra Folgen aus dem wirklich tollen und abwechslungsreichen Portfolio von Okay Cool. Zuletzt zum Beispiel blätterte ich gemeinsam mit einem Historiker durchs Handbuch von Age of Empires 2. Wie cool ist das denn bitte? Es gab Spieldiskussionen und ach, guckt euch einfach selber an. Ist ein Link in der Folgenbeschreibung verpackt, der führt euch zur Steady-Seite. Kann man jederzeit wieder kündigen. 5 Euro sei damit dabei. Und damit würde ich sagen, hasta la vista. Wir hören uns ganz bald wieder. Euer Dom.